dieser Folge beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Klassifikationen von Dysarthrie. Denn obwohl die einzelnen Symptomatiken sehr unterschiedlich aussehen können, kann man durch den Ort der Läsion die verschiedenen Symptome einordnen. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Dysarthrie-Klassifikationen. Wir haben uns ja in der ersten Folge mit der Pyramidenbahn beschäftigt und nochmal nur kurz zur Erinnerung, es gibt die Pyramidenbahn mit dem ersten und dem zweiten motorischen Neuron und das extrapyramidale System. Zum extrapyramidalen System gehören die Stammganglien und das Kleinhirn. Ich werde jetzt die 6 verschiedenen Dysarthrie-Formen und ihre Symptome in den einzelnen Sprechfunktionskreisläufen erklären. Es gibt 2 Dysarthrie-Formen, die durch Läsionen auf der Pyramidenbahn entstehen. Die beiden kann man sich ein bisschen wie Gegenstücke vorstellen, deshalb erkläre ich die beiden jetzt auch zusammen. Die erste Dysarthrie-Form ist die hypotone oder auch schlaffe Dysarthrie. Diese Bezeichnung geht auf Darley von 1975 zurück. Nach Ziegler und Vogel 2010 kann sie auch als periphere parätische Dysarthrie bezeichnet werden. Peripher, weil es sich hierbei um eine Läsion des unteren motorischen Neurons handelt, also um eine periphere Läsion. Der Grundtonus ist bei dieser Form verringert. Die zweite Dysarthrie-Form ist die hypertone oder auch spastische Dysarthrie. Das ist die ältere Klassifikation von Darley. Ziegler und Vogel bezeichnen sie aber als zentrale parätische Dysarthrie. Zentral, weil es sich um eine Läsion des oberen bzw. ersten motorischen Neurons handelt und wie der Name ja schon verrät, ist der Körpertonus spastisch, also erhöht. Die 4 Parameter Sprechatmung, Stimme, Artikulation und Prosodie werden bei jeder Dysarthrie-Form beschrieben. Und es gibt bei Hypertonen und Hypotonen Dysarthrien Auffälligkeiten, die sich ähneln, aber es gibt trotzdem auch Unterschiede, da ja auch die Ursachen woanders liegen. Die Sprechatmung ist bei beiden durch häufiges Zwischenatmen eingeschränkt und demnach verkürzen sich auch die Sprechphasen. Bei der hypotonen Dysarthrie ist es durch den Luftverlust durch die Nase, wenn zum Beispiel das Velum nicht richtig schließt, und bei der hypertonen durch zu viel Luft, die beim Sprechen gegeben wird. Bei beiden Formen entsteht durch die vermehrten Sprechpausen eine monotone Prosodie und das Sprechen ist generell verlangsamt. Deshalb ist die Stimme hier auch dementsprechend gepresst und rau, oft auch erhöht, während die Stimme bei Hypotonpatienten auch rau ist, aber hier eher behaucht und dabei auch eher tiefer klingt. Beides zeichnet sich aus durch zu leise Sprechen und einen eingeschränkten Tonhöhenumfang. Und wenn man die Artikulation betrachtet, wirkt es bei Patienten mit beiden Dysarthrieformen, wenn sie sprechen, eher verwaschen und unscharf. Wie ich ja auch schon in der letzten Folge erklärt habe, ist die Artikulation bei Hypertonpatienten eher geschlossen und bei Hypotonen eher offen. Die nächsten beiden Dysarthrieformen, die ich jetzt vorstellen möchte, sind durch eine Läsion in den Basalganglien hervorgerufen. Es ist also das extrapyramidale System betroffen. Eine Form ist die hyperkinetisch-dystone Dysarthrie und es gibt die hypokinetisch-rigide Dysarthrie. Das klingt jetzt erstmal ziemlich ähnlich, aber wenn man die Begriffe versteht, kann man sich das Erscheinungsbild der Patienten besser vorstellen. Hypokinetisch-rigide bedeutet bewegungsarm und versteift. Viele Parkinson-Patienten erleiden, wenn ihre Symptomatik fortschreitet, eine rigide hypokinetische Dysarthrie. Hyperkinetisch-dystone Patienten tendieren dazu, eher zu viel Aktivität in ihre Bewegungen zu stecken. Dabei ist die Anspannung der Muskeln unregelmäßig und oft nicht willkürlich steuerbar, was die Bewegung unkontrolliert wirken lässt. Zum Beispiel Chorea-Huntington-Patienten haben typischerweise eine hyperkinetisch-dystone Dysarthrie. Auch hier schauen wir uns wieder die 4 Parameter der Beurteilung des Sprechens an. Der erste ist die Atmung. Die ist bei der rigid-hypokinetischen Dysarthrie ähnlich wie bei Hyperton- und Hypotonen-Dysarthrie-Patienten. Durch ein geringeres Atemzugsvolumen sind die Sprechphasen verkürzt und es muss oft zwischengeatmet werden. Die Sprechatmung bei der hyperkinetisch-dystonen Dysarthrie ist relativ komplex und schwierig zu beschreiben, aber das Ein- und Ausatmen wirkt irgendwie forciert und unregelmäßig. Außerdem gibt es Pausen, in denen überhaupt nicht geatmet wird. Das nennt man dann intermittierend. Da die Atmung so unregelmäßig ist, tritt auch regelmäßig inspiratorisches Sprechen auf, also es wird beim Einatmen gesprochen. Die Stimme ist bei der rigiden Dysarthrie ähnlich wie bei der hypokinetischen Dysarthrie. Eher schwach und leise, mit reduziertem Tonumfang, aber mit erhöhter Stimme, was bei der Hypoton eher tief ist. Bei der dystonhyperkinetischen Dysarthrie ist die Stimmqualität wechselnd, weil viel Kraft aufgewendet wird. Die Stimme klingt häufig gepresst und rau, bricht manchmal sogar ab und dementsprechend ist auch die Tonhöhe und die Lautstärke nicht stabil, sie fluktuiert nämlich. Als nächstes kommen wir zur Artikulation. Die ist bei der rigid-hypokinetischen Dysarthrie eher unscharf, häufig auch hypernasal. Und durch die nachlassende Kraft klingt es zum Sprechphasenende, als würde die Stimme versanden. Die Artikulation bei der dystonhyperkinetischen Dysarthrie klingt ebenfalls unscharf. Das Besondere ist aber, dass die Muskeln der am Sprechen beteiligten Strukturen sich oft dyston verhalten. Das heißt, es gibt unwillkürliche Ticks, die auch den ganzen Körper betreffen können. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das Augenzukneifen. Die Atmung habe ich ja eben schon als intermittierend beschrieben, also die Atmung wird unterbrochen. Und das zeigt sich ebenfalls auch bei der Artikulation. Also intermittierend klingt die Stimme hypo- und hypernasal und intermittierend klingt auch die Artikulation sehr scharf, fast schon explosiv, aber auch nur manchmal. Oft klingt es auch einfach unverständlich und verwaschen. Die Prosodie bei hyper- und hypokinetischer Dysarthrie ist eher monoton. Bei beiden ist das Sprechtempo nicht verlangsamt, sondern eher etwas beschleunigt, meist aber, was wir als normal bezeichnen würden. Bei der rigiden Dysarthrie kommt es manchmal zu Palilalie. Das ist das Wiederholen von Silben, Wörtern oder ganzen Phrasenteilen. Bei der dystonen Dysarthrie ist die Akzentuierung manchmal verschoben. Die letzte Dysarthrie-Form, die ich vorstellen möchte, ist die ataktische Dysarthrie. Die entsteht durch eine Läsion im Cerebellum, dem Kleinhirn. Hier ist die Sprechatmung ähnlich wie bei der hyperkinetischen Dysarthrie paradox. Es wird beim Einatmen gesprochen, man hört das Einatmen oft und das Einatmen findet an Stellen im Sprechstrom statt, an denen es sich irgendwie als Zuhörer unpassend anfühlt. Die Stimme klingt bei der ataktischen Dysarthrie oft gepresst und rau, kann aber auch behaucht klingen. Es gibt Schwankungen in der Stimmqualität und in Tonhöhe und Lautstärke und bei manchen Patienten kommt es auch zu Stimmzittern, gerade unter Belastung. Die Artikulation ist auch hier ähnlich wie bei der hyperkinetisch-dystonen Dysarthrie. Wie ich beschrieben habe, ist sie intermittierend, explosiv und auch wechselhaft hyper- und hyponasal. Und die Artikulation ist in den meisten Fällen unscharf und schwer verständlich. Auf Ebene der Prosodie zeigt sich eine monotone Intonation und das Sprechen ist oft skandierend. Außerdem sind durch die starke Belastung und den verstärkten Luftverbrauch beim Sprechen oft Pausen nötig. Deshalb kann man sich wahrscheinlich denken, dass das Sprechen generell verlangsamt ist. Diese fünf Formen der Dysarthrie sind relativ klar unterscheidbar und zum Teil auch gegensätzlich. So sind die hypertone und die hypotone Dysarthrie Gegenstücke und die hyper- und die hypokinetische Dysarthrie sind auch am anderen Ende des Spektrums. Die ataktische Dysarthrie ist eine Art Sonderfall, hat aber viel Ähnlichkeit mit der hyperkinetischen Dysarthrie. Es gibt aber auch Mischformen. Zum Beispiel bei Krankheiten, die multiple Läsionen hervorrufen, gibt es ataktische, schlaffe, spastische Anteile oder auch Kombinationen davon. Hier ist dann eine ausführliche Diagnostik, in der das Wechselspiel der einzelnen Einflussfaktoren betrachtet wird, wichtig, sowie eine Verlaufsdiagnostik. Bei Krankheiten wie ALS, das ist die amyotropische Lateralsklerose, und bei multipler Sklerose, die beide fortschreitend sind, verändert sich die Symptomatik im Verlauf der Krankheit. Auch Schädelhirntraumata, die zum Beispiel durch Unfälle hervorgerufen werden, führen oft zu einer Dysarthrie-Symptomatik, die schwer zu beschreiben und auch nicht genau klassifizierbar ist. Es ist aber generell noch einmal zu sagen, dass an den Klassifikationen nicht so sehr festgehalten werden darf. Jeder Patient und seine Geschichte ist einzigartig, so wie jede Dysarthrie einzigartig ist und auch immer individuell beschrieben und therapiert werden sollte. Dennoch denke ich, ist es gut, wenn man einmal die Vielfalt der Symptome bei Dysarthrie erkennt und daraus die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen ableitet. Vor allem für den Therapieerfolg ist die patientengerechte Auswahl von Diagnostik und Therapiematerial aufgrund der Symptomatik entscheidend. Auf Diagnostik und Therapie werde ich in der letzten Folge eingehen.